Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Gripskantine.
Hallo.
Was darf es denn sein für dich heute?
Ich nehme ein Stück Apfelkuchen.
Ein Stück Apfelkuchen?
Ganz viel Zucker.
Sehr gut.
Und du?
Einfach einen Kaffee.
Schwarz oder?
Cappuccino.
Einen
großen.
Mit viel Schaum.
Mit viel Schaum.
Finde ich gut.
Oder?
Wäre ich auch dabei.
Ja, ab und zu, das Koffein braucht man ab und zu einfach, um den Tag weiter zu überstehen. Ja. Ja, herzlich willkommen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Mein Name ist Helena Charlotte Siegel.
Mein Name ist Marcel Hermsdorf.
Und wir sind neu am Gripstheater.
Richtig.
Und diesen Podcast, der entstand aus der Idee von Marcel. Ja, das stimmt schon. Ja, du hast mich angerufen und gefragt, sag mal, willst du nicht einen Podcast mit mir machen? Mhm. Ich habe mich sehr gefreut. Wir sind hier beide neu im Ensemble, gerade erst neu angefangen. Mhm. Und durch die momentane Situation hatten wir jetzt noch nicht die Möglichkeit, mit so vielen Leuten am Haus zu arbeiten.
Nee, so einen richtigen Arbeitsalltag gibt's leider noch nicht.
Ja, und eine Kantine, wo man sich sonst trifft im Theater mal und andere Leute kennenlernt, gibt's auch nicht.
Nee. Und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, eröffnen wir doch einfach selbst eine Kantine.
Ja.
Und lernen die Leute dann kennen, indem wir sie zu uns einladen und in so einen kleinen Plausch kommen.
In einen Kantinenschnack.
Kantinenschnack.
Ja.
Richtig.
Weil das natürlich eindeutig fehlt in den heutigen Zeiten, dass man sich einfach mal hinsetzt und kennenlernt und sagt, hey, ich bin hier neu, erzähl doch mal von dir. Und ja, vielleicht stellen wir uns erstmal gegenseitig ein bisschen vor, oder?
Ja. Ich würde anfangen.
Mach doch mal.
Ich würde dich kurz vorstellen und habe vielleicht auch hier und da schon kleine Fragen.
Oh.
Helena.
Ja.
Du bist in Saarbrücken geboren.
Genau.
Und warst während deiner Schulzeit dort auch schon im Jugendclub?
Genau.
Am Theater Saarbrücken?
Genau, am Staatstheater in Saarbrücken war ich im Jugendclub. Bin ich mit 14, habe ich da angefangen, mehrere Jahre da zu spielen und habe parallel dann auch schon hospitiert in anderen Produktionen und auch gespielt und souffliert und alles Mögliche gemacht.
Mhm.
Und genau.
Wie viele Jahre warst du am Theater?
Das muss ich jetzt mal überlegen. Viereinhalb, fünf Jahre war ich da. Von in allen Positionen, die man ohne nennenswerte Ausbildung besetzen kann.
Du hast aber nicht in Saarbrücken gewohnt?
Genau.
Bist dann immer gependelt?
Ich bin eine Zeit lang gependelt. Also ich habe noch mein Abitur gemacht in St. Ingbert. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Saarbrücken und bin immer nach der Schule direkt, habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Saarbrücken gefahren. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, als ich dann nicht mehr in die Schule gehen musste, habe ich mir dann ein WG-Zimmer in Saarbrücken organisiert und bin dann, ich habe teilweise das Weihnachtsmärchen in Saarbrücken gespielt und parallel noch in einer Bar gearbeitet und da so meine ersten Schritte erledigt, die man so tut im Theater.
Ja. Nimmt man in Kauf, oder? Also diese Anstrengung.
Muss man. Muss man. Also ich hatte von Anfang an die Idee, wenn ich mir einen Beruf aussuche, der mir super viel Spaß macht, dann habe ich vielleicht nie das Gefühl, arbeiten zu müssen. Und dann habe ich das in Kauf genommen, die Schule ein bisschen hinten rangestellt, hat irgendwie funktioniert und habe all meine Freizeit dem Theater gewidmet. Ja.
Ja, und dann hast du in Wien studiert.
Genau.
Du hast dieses Jahr absolviert.
Genau, ich habe im Sommer absolviert und auch in einer seltsamen Situation natürlich, mit ohne Publikum und so. Habe 4 Jahre in Wien studiert, habe zwischendrin mal ein Semester in Kroatien, ein Erasmus-Semester gemacht und habe da Puppenspiel studiert. Und
ja,
so weiter.
Da habe ich auch eine Frage zu. Zum
Ach,
Puppenspiel
echt?
In Kroatien. zum einen, hast du dann auch Kroatisch gelernt?
Also ich verstehe Kroatisch sehr gut. Also vor allem so Theatersprech verstehe ich auf Kroatisch sehr gut. Also ich könnte auf Kroatisch super eine Szene beschreiben und die Qualität der Bewegung einer Puppe und so weiter. so Brot einkaufen und so, dafür reicht's auch. Aber ich verstehe es besser, als dass ich es spreche. Also ich habe meistens Englisch gesprochen mit allen, wenn es so um wichtige Dinge ging, aber irgendwann hat es gereicht, dass ich im Unterricht nicht mehr übersetzt, es extra für mich übersetzt werden musste, alles.
Mhm. Ja. Und diese Puppenspielerfahrung, die du dort gemacht hast, kannst du die heute ins Spiel mit mitnehmen? Also
absolut.
Hat das Auswirkungen auf dein Spiel auf der Bühne?
Das kann ich nicht so wirklich beurteilen, aber ich weiß, dass ich anders an Szenen und an Momente auf der Bühne rangehe, weil also ich finde, Puppenspiel fängt da an, wo Schauspiel schon aufhört. Also mit Puppenspiel kannst du einfach, wenn du dir eine Geschichte überlegst und dann denkst, ah, es wäre jetzt irgendwie cool, wenn die Hauptfigur jetzt einfach anfängt zu fliegen. Und wenn du aber eine Szene probst, auf der Probebühne geht es ja nicht. Mhm. Dass du als Mensch sagst, ja, und jetzt fliege ich einfach weg. So, das geht nicht. Aber
man kann es probieren. Aber.
Mit Puppen geht das alles. Aha. Und da ist man ganz schnell ein Objekt was anderes. Man kann, ich habe eine Prüfung in dem Semester in Kroatien, habe ich mit Auszeichnung bestanden, weil ich ein Nasenspray animiert habe, was Schnupfen hatte und immer niesen musste. Und also das ist halt so eine ganz andere kindlichere Fantasie, die da aktiviert wird, und das ist natürlich sehr hilfreich im Probenprozess.
Hast du dann auch Puppen selbst gebaut?
Ja, ja. Ich habe es dann auch in der, als ich wieder in Wien zurückgekommen bin, da auch eine Probenzeit, eine Arbeitsphase mit Puppe gemacht, mit den kleinen Prinzen in zusammengekürzt auf 20 Minuten und habe selbst den Piloten gespielt, den Pierre, und habe der kleine Prinz war eine Puppe, die ich selbst gebaut hatte, die dann immer auf meiner Schulter saß und mir Anweisungen gegeben hat.
Schön.
Ja.
Ich glaube, meine erste Theatererfahrung ist in einem privaten Keller gewesen, in dem Puppenspiel stattfand. Ja. Aber das waren wirklich noch so klassische Handpuppen, irgendwie den Prinzen. Und ich glaube, es gab eine Katze oder. Aber das war so wirklich eine Frau, die das privat angeboten hat. Und dann sind da aber Kindergartengruppen hin. Und ich glaube, in meiner Erinnerung ist es ein ganz dunkler Keller gewesen, aber mit so Plüsch und so ausgelegt. Und dann war es schon sehr gemütlich.
Nein, ein Puppenspiel ist eben. Das regt ganz andere Bereiche im Gehirn an. Also das ist einfach, man muss sich mehr drauf einlassen, habe ich den Eindruck. Also es fällt, glaube ich, auch je älter man wird, schwerer, sich auf Puppenspiel einzulassen. Aber im Endeffekt ist alles Puppenspiel. Also du kannst alles in deinem Umfeld animieren. Du kannst überall irgendwas finden und dann auch, du kommst viel schneller auf Geschichten. Also deine ganze Fantasie, deine ganze innere Geschichte da, aber dann, es ist wunderschön. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und im Endeffekt sind ja Zeichentrickfilme und Animationsfilme sind ja auch irgendwie Puppenspiel. Ja.
Spannend. Du hast dann, war das noch während des Studiums? Während des Studiums hast du bei den Bad Hersfelder Festspielen deine Rolle übernommen?
Genau.
Was war das für eine Produktion?
Das war die Uraufführung von A Long Way Down von Nick Hornby. Und ein Dozent von mir hat das inszeniert. Der hat da ganz oft schon selbst gespielt und hat dann selbst da inszeniert und hat eben mich gefragt, ob ich die eine Rolle übernehmen will. Und das ist eigentlich ein Roman von Nick Hornby und wurde auch mal verfilmt mit Pierce Brosnan und Imogen Poots und so weiter. Also super fancy, kam aber nicht so gut an, glaube ich.
Ich habe das Buch damals im Unterricht, im Englischunterricht gelesen.
Ja, es ist ein wundervolles Buch.
Und ich habe mich total in das Buch verliebt und habe den Film auch gesehen und fand den okay. Aber die Story mochte ich total gerne.
Also es sind eben vier Personen komplett aus, die sich so wahrscheinlich im normalen Leben nie begegnet wären, die sich, die alle entscheiden, sich umzubringen an Silvester, und sie wollen von einem ganz berühmten Hochhaus springen und treffen sich dann eben auf dem Dach und schämen sich und jetzt vor den anderen zu springen und geraten in Konflikte und entscheiden sich dann eben 2 Wochen zu warten. Und dann passieren einige Sachen und dann entscheiden sie sich wieder 2 Wochen zu warten. Und also es ist, das Ende ist nicht so, dass sie sagen, wir bringen uns nicht um, sondern ach, wir warten jetzt einfach mal noch ein paar Monate und dann treffen wir uns wieder. Also es ist ein sehr lebensbejahendes, sehr schönes Stück, also auch Buch. Und da durfte ich eben die Rolle der Jess übernehmen. Das ist eine 18-jährige Politikertochter, die total aus einem guten Haus kommt und eben irgendwie so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen ist und wahnsinnigen Liebeskummer hat und sich dann entscheidet, vom Dach zu springen und eben in Konflikt gerät mit mit ihrer Sprache, mit der Maureen, die eben total behütet ist und sehr gläubig ist, oder mit dem JJ, der halt diese zwei jungen Wilden, die sich da immer aneinander reiben, und Martin, der eben eigentlich eine komplette Katastrophe ist. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu spielen. Der Christian Nickel, ich sage mal, mein Mentor, der hat das inszeniert, und das war wirklich eine wunderschöne Vorstellung. Wir haben es sehr oft gespielt, bei Wind und Wetter. Teilweise hat es so schlimm geregnet, dass wir in die Scheune umziehen mussten in der Pause. Es war ein sehr, sehr schöner Sommer in Bad Hersfeld. Ja.
Schön. Und in dem Zusammenhang wurde auch ein Zeitungsartikel über dich geschrieben, und da habe ich so ein paar Sachen gefunden.
Hau raus.
Nein, ich glaube, in diesem Artikel steht auch, dass du super gut singen kannst. Und das habe ich jetzt auch schon inzwischen mitbekommen. Du singst wunderbar. Wie kam es dazu? Hast du damals als Kind schon Gesangsunterricht gehabt, oder hast du dir das einfach alles selbst beigebracht?
Ich wollte mal Gesangsunterricht haben. Aber ich komme aus einem sehr musikaffinen Haushalt, und da wurde ein bisschen auf das Singen herabgeschaut, hatte ich den Eindruck. Und ich musste dann erst 1000 andere Instrumente ausprobieren, bis mir gewährt wurde, dass ich endlich Gesangsunterricht kriegen durfte. Also ich habe erst mit 14, 15 wirklich Gesangsunterricht bekommen. Und bis dahin habe ich halt immer gesungen. Also es gibt Aufnahmen von mir, wie ich mit, also ich glaube, meine allererste Bühnenerfahrung, da war ich, glaube ich, 3,5 oder 4, und habe bei Kalif Storch, ist es so eine Kinderoper, mitgesungen. Ich habe schon mal die Matthäus-Passion halb mitgesungen, mit 5. Da konnte ich noch keine Noten lesen, noch nicht lesen, aber ich habe mitgemacht. Also es war immer ein großer Bestandteil von meinem Leben, das Singen. Und ja, ich habe auch sogar mal vorgesprochen für Musical, weil ich dachte, es wäre vielleicht doch eine bessere Gelegenheit für mich, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Mhm. Ja.
Ja, jetzt bist du Schauspielerin, und am Gripsen kannst du es ja auch miteinander kombinieren.
Also bis jetzt noch nicht.
Noch nicht.
Weil wir noch nicht singen dürfen auf der Bühne. Aber es war für mich ein ganz großer Bestandteil, mich fürs Gripstheater zu entscheiden, weil ich wusste, es ist hier sehr musikaffin und man kann hier auch viel mit Musik arbeiten. Und die zwei Produktionen, die ich bis jetzt gehabt habe hier und die ich geprobt habe, waren immer ganz fantastische Musiker dabei. Und ja, also mir ist Musik sehr wichtig im Theater, und ich finde, es ist wie auch Filmmusik in Filmen, sowas, wo man als Zuschauer gar nicht so im ersten Moment drauf achtet und dann im Nachhinein.
Ja, super wichtig.
Es ist total wichtig und total schön, und ich freue mich auch sehr auf Linie 1, wenn es dann irgendwann wieder passiert.
Voll. Also ich liebe auch Musik in Stücken und finde es hier eben so schön, dass man immer von Live-Musikern auf der Bühne.
Ja, du bist ja auch so ein kleiner Musical-Mensch.
Ja.
Bist du auch?
Bin ich auch. Ich habe auch erste Theatererfahrungen in Musical-Produktionen gesammelt.
Mhm.
Das stimmt.
Bye Bye Birdie.
Bye Bye Birdie. Das war meine erste Produktion am Theater. Ja, hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Aber zu mir kommen wir gleich. Ich hab noch eine Frage. Und zwar stand in dem Artikel, dass ein Kollege dich eine Platzpatrone genannt hat. Helena, was bedeutet, worauf muss ich mich einstellen, wenn ich zukünftig mit dir arbeiten werde? Platzpatrone.
Also ich finde erstens, also mein Kollege hat das im Rahmen einer Preisverleihung, die er moderiert hat, erwähnt. Ich glaube, es war auch so, weil wir nicht nominiert waren für den Preis, und wir hatten am Tag davor Premiere von unserem Stück, und ich glaube, er wollte so ein bisschen so Salz in die Wunde streuen, dass wir auch genauso viel gearbeitet haben wie die anderen und nicht nominiert sind, und hat uns dann alle einzeln vorgestellt, und ich kam dann als Letzte ran, und er meinte, ja, und die Helena, das ist unsere kleine Platzpatrone. ja, ich finde den Ausdruck schwierig, muss ich sagen. Er nennt mich bis heute auch PP, wenn wir miteinander kommunizieren. Weil Platzpatrone wirkt so, als würde es einmal knallen und dann kommt aber nichts. Und es ist auch nicht irgendwie, man wird davon nicht verletzt oder sonst was. Es macht einfach einmal Wumms und dann ist es auch schon vorbei. Und das finde ich irgendwie schade. In dem Artikel steht, glaube ich, auch noch Energiebündel. Das finde ich auch bescheuert. Ich glaube, er wollte damit ausdrücken, dass ich eine andere Art von Energie habe als die anderen Spieler in dieser Produktion.
Auf der Bühne oder privat?
Beides, meinte er, glaube ich. Also natürlich ist die Rolle der 18-jährigen Liebeskummer-Teenagerin anders energetisch besetzt als der gescheiterte TV-Moderator. Also es ist ja schon mal klar, und es ist ja auch klar, dass ich besetzt wurde, weil ich da in dieses Rollenfach reinpasse. Aber naja, Platzpatrone. Ich glaube, er wollte nett sein und hat nicht das richtige Wort gefunden in dieser Stresssituation der Moderation. Und dann ist ihm Platzpatrone so halb rausgerutscht. Also das hoffe ich, dass das so passiert ist und das ist nicht irgendein sexistisches, ah ja, die knallt halt einmal und dann ist vorbei. So.
Ja.
Ja.
Ja, hoffe ich auch. In dem Artikel steht auch, dass du sprichst über Lampenfieber.
Mhm.
Jetzt ist natürlich seit dem Artikel schon eine gewisse Zeit vergangen, aber würdest du das heute auch immer noch unterschreiben, dass du Lampenfieber vor Vorstellung hast?
Ich glaube, Lampenfieber ist ein zu großes Wort dafür. Also ich bin natürlich nervös und aufgeregt. Jetzt in der letzten Produktion bei Kalt sieht den Krieg und kommt mit Opa zurück, da gab es ja noch keine richtige Premiere. Und das war ganz seltsam, weil ich das erste Mal nicht in der Endprobenwoche so aufgeregt war.
Mhm.
Weil ich bin halt aufgestanden und bin zur Probe gefahren. Aber ich wusste, es ist nicht die Premiere und so. Also das war ganz seltsam. Und das habe ich dann gemerkt, wie sehr ich das vermisse. Aber sonst ist es natürlich auch eine helfende Kraft, bevor man auf die Bühne geht, dass man so ein bisschen so, oh, jetzt geht's los, oh, gleich, oh, jetzt gleich kommt mein erster Satz und auf die Bühne. So. Und das ist ja eigentlich total schön und ich glaube, so diesen Adrenalinschub braucht es auch manchmal. Also ich bin absolut süchtig nach diesem Adrenalinschub. Ich brauche das schon, aber ich kann inzwischen sehr gut damit umgehen.
Ich bin wahnsinnig nervös vor jeder Premiere, in allen Endproben.
Hast du auch so ein Ritual an der Premiere, wenn du so weißt, du bist ganz schlimm aufgeregt, dass du so sagst, okay, ab dem Zeitpunkt, also ich muss unbedingt vor 13 Uhr noch was Richtiges essen, weil danach schaffe ich es nicht mehr und so?
Das nicht, aber ich bin wirklich immer viel zu früh vor Ort.
Ja, bei Premieren also zwei Stunden zu früh mindestens.
Genau. Ich nehme mir da wirklich richtig viel Zeit.
Mhm.
Weil ich durch alle Räume nochmal gehen muss und so. Und ich glaube, ich stecke meine ganze Nervosität in Premierengeschenke.
Ja, so. Ich bin ein also das ist, ja, ich freue mich auf unsere erste gemeinsame Produktion, wenn wir uns gegenseitig mit Geschenkkörben überhäufen und alle anderen total überfordert sind und so einen Schoko-Nikolaus irgendwo hinstellen, so alles Gute, toi, toi, toi.
Ich muss sagen, also du hattest es ja schon angeschnitten, ich hatte vor meinem Studium auch am Theater in einem Jugendclub.
Wo in Wiesbaden
gespielt,
war
in Wiesbaden, genau. Und wir waren ein Riesenensemble von Leuten und wir haben immer mit Liveband gespielt. Und wir haben uns da richtig ins Zeug gelegt, was so Premierengeschenke angeht. Also wirklich, wir haben da nächtelang verbracht, um irgendwie uns da auszutoben. Und dann bin ich so ins Studium auch gegangen und dachte, okay, jetzt muss ich jedem immer hier ein Premierengeschenk machen. Und dann habe ich gemerkt, dass nicht alle so ticken.
So. Ich habe mal bei einer Werkschau zusammen mit meiner Szenenpartnerin, dem Dozenten, ein Premierengeschenk, also zur Werkschau eben, haben wir ihm irgendwie was Kleines geschenkt.
Mhm.
Und er war so, hä?
Mhm.
Das kenne ich nur vom Theater. So, das ist ganz komisch.
Ja.
Es gibt ja so verschiedene, also ich finde, es gibt so ganz klare Kategorien von Menschen, wie die mit Premierengeschenken umgehen. Es gibt so Leute, die so last minute ein Überraschungsei kaufen und mit Edding was draufschreiben. Es gibt die Leute, die Fotos ausdrucken und dann Romane auf die Rückseite schreiben. Und es gibt die Leute, die halt basteln. Und das kann man nochmal unterteilen in sinnvolle Bastelei und Bastelei, die in irgendeiner Kiste verschwindet, dass man 10 Jahre später denkt, ach, damals, bei Kai und Opa.
Ja.
Also ich bin meistens sinnlose Bastelei.
Na, ich schreibe auch gerne Briefe, aber nicht an das komplette Ensemble. Also das ist dann wirklich so...
Nein, Inner Circle.
Inner Circle. Und dann... du weißt, wovon ich rede.
Uh-huh.
Und dann, aber dann probiere ich schon irgendwie was Schönes zusammenzubasteln. Ist mir irgendwie wichtig, um dann so eine Produktion irgendwie auch gebührend zu beenden.
Es ist die perfekte Beschäftigung auch für die zwei... Morgen vor der Generalprobe und der Premiere, wenn man nichts zu tun hat und untätig zu Hause sitzt und die ganze Zeit Angst hat, dass man den Text vergisst am Abend.
Eben.
Ja. Und dann sitzt man da und überlegt und bastelt.
Ist schön, wenn ich jetzt vor Augen habe, wie du das in den nächsten Produktionen, deine letzten Tage aussehen von der Premiere. Jetzt weiß ich genau. Super. Und irgendwie noch eine Frage. Wie war es für dich, nach Berlin zu kommen, als dann feststand, okay, du wirst jetzt nach Berlin ziehen und ans Skriptstheater gehen. Wenn ich aus meiner Perspektive spreche, Berlin war immer so die Stadt, ich hätte nie damit gerechnet, irgendwann mal in Berlin zu landen. War für mich einfach am anderen Ende von Deutschland eine riesengroße Stadt, vor der ich immer Angst hatte und das war immer, nee, nach Berlin will ich niemals ziehen, werde dort niemals arbeiten. dann hieß es irgendwann, okay, Marcel, du musst jetzt nach
Berlin. Du musst.
Du musst, ich darf. Wie war das für dich?
Also ich muss dazu sagen, dass als ich zum allerersten Mal in Berlin war, ich glaube, da war ich 16, 17, bin ich mit meiner Mutter eine Woche nach Berlin zum Urlaub machen. Und da habe ich mich sofort in die Stadt verliebt. Also ich liebe Berlin über alles. Mhm. Und da habe ich schon so ein Frühstücksbrettchen mal geschenkt bekommen von meiner Mutter mit diesem Zitat, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin und so. Und ich bin auch in jeder freien Minute von Wien aus nach Berlin gefahren. Wenn ich wusste, ich habe 3 Tage frei, habe ich mich in Zug oder ins Flugzeug gesetzt und bin nach Berlin. Ich kenne sehr viele Leute hier schon und für mich war es eher so ein Stück nach Hause kommen, weil ich mich in Wien nicht sehr wohl gefühlt habe gegen Ende der Ausbildung. Und ich habe mich total gefreut. Also für mich war das immer so ein Ziel, irgendwann in Berlin zu spielen. Mhm. Und das ist dann relativ schnell in Erfüllung gegangen. Und ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie es war, in Wien zu wohnen, weil ich das da irgendwie so mich nie wirklich angekommen bin. Und jetzt habe ich hier meine Wohnung und hier ist es irgendwie schön und ich weiß, wo ich hin muss zur Arbeit und habe auch irgendwie so eine Perspektive auf die nächsten paar Jahre. Das ist irgendwie, also für mich war es ein Träumchen.
Schön. Für mich war Berlin eine Liebe auf den dritten oder vierten Blick, so. wenn ich das so sagen darf. Also, weiß noch, das erste Mal, als es waren immer so Wochenendbesuche und ich war jedes Mal völlig überfordert. Und beim ersten Mal war so, oh, viel zu groß, viel zu schmutzig. Und dann mit jedem Besuch war es so, ah, aha, ja, okay. Und inzwischen sage ich, irgendwie fühle ich mich richtig, in meiner Blase, in der ich lebe, fühle ich ja, mich richtig wohl.
Das ist, glaube ich, ein Problem. In Berlin lebt man sehr stark in Blasen. Mhm. Wie oft ich Leute auf der Straße treffe, die ich kenne und mich darüber wundere und dann erst später merke, wir sind ja alle einfach nur eine große Theaterblase in Berlin, wo sich alle untereinander kennen. Mhm. Naja, aber du hast ja auch, jetzt kommen wir vielleicht mal zu dir, in München studiert. Mhm. Und ich glaube, München und Wien sind sich in der Sicht ähnlich, dass es sehr saubere Städte sind.
Ja,
und sehr, sehr Disneyland, sagen wir mal so. Also ich habe Wien immer als Disneyland bezeichnet, weil es zu sauber ist dafür, dass da so viele Leute wohnen. Also
ja, kann ich
sehr hell, sehr weiß, sehr sauber. Mhm. Du bist aufgewachsen, also bist in Mainz geboren. Mhm. Bist du da auch aufgewachsen?
Mhm. Genau.
Mainz ist ja in der Nähe von Saarbrücken, also ein bisschen in der Nähe, also kann man so sagen. Ich kenne Mainz auch ein bisschen, weil ich da immer hinfahren musste zur Klassenfahrt und Wandertag und so ins Gutenberg-Museum. Wie war es für dich, aus Mainz nach München zu ziehen?
Für mich war das, glaube ich, der richtige Schritt, in München anzufangen, weil München ein größeres Mainz ist. Mhm. Mainz ist, würde ich sagen, auch eine relativ saubere Stadt. Mhm. Und es war klar, es war ein großer Schritt für mich, in eine größere Stadt zu ziehen, aber München ist trotzdem am Ende auch ein Dorf. Also sagt
absolut.
Man, also es ist relativ übersichtlich und von daher war es für mich weniger überfordernd, sondern ich war froh, in einer größeren Stadt zu sein, in der es ähnliche Züge gibt wie in Mainz, wie in meiner Heimat. Genau, und sie feiern auch gerne in München, jedoch bevorzuge ich die Mainzer Fasnacht
über das Oktoberfest,
mhm. Was für mich immer 2 Wochen Höllenqual war. Das war wirklich, also man hat das Gefühl, man läuft durch eine Stadt voll mit Zombies, war wirklich grausam.
Und alle haben Lederhosen an.
Und man wusste, man konnte sich darauf einstellen, dass man krank wird. Also es war immer, oh Gott, in der Woche fängt Oktoberfest an und dann weiß man einfach, dass dann alle erkältet sind am Ende, weil einfach der Virus in der Stadt rumgeht.
Wow.
Ja. Yeah.
Also du bist in Mainz geboren.
Genau.
Hast dann in Wiesbaden am Staatstheater,
genau,
angefangen in einem Musical-Ensemble.
Mhm. Genau.
Und hast da deine ersten Schritte auf den Bühnen getan? Oder wo, genau, was war deine erste Bühnenerfahrung, an die du dich erinnern kannst?
Meine allererste Bühnenerfahrung geht zurück in meine...
Jetzt kommen die Kindergarten-Geschichten.
Ja, Grundschule. Also ich würde sagen, im Kindergarten habe ich irgendwie, was war das, Frau Holle und die Vogelhochzeit gespielt. Aber das war im kleinen Rahmen. Ne? Also das war so vor der anderen
Nur
Gruppe.
Geladene Gäste.
Nur geladene Gäste. Die Bärengruppe in der Gespenstergruppe, so war das dann. Mhm. Und in der Grundschulzeit war das dann so das erste große, war auch ein Musical. Mhm. Also es gab dann die Kinder, die haben Instrumente gespielt, die haben dann Piano, Klaviere und Flöte, Blockflöte gespielt.
Blockflöte.
Es gab dann Blockflöten. Ja. Und dann gab es die Kinder, die auf der Bühne stehen wollten. Und ich wollte auf der Bühne stehen. Und,
was habt ihr gespielt?
Das war ein selbstgeschriebenes Stück. Also es war
von euch selbst geschrieben oder vom Lehrer, Lehrerin?
Es war gemeinsam entwickelt. Also es war Flötentoni, hieß es.
Okay.
Das war so eine Figur, die mit Hilfe eines Roboter-Mädchens zurück in die Vergangenheit gereist ist, in verschiedene Zeiten. Und ich war unter anderem Mozart. Und dann ist jetzt Flötentoni auf Mozart gestoßen. Und ich weiß noch, ich hatte so eine selbstgebastelte Perücke aus Klopapierrollen.
Natürlich, ja klar.
Und hier so Watte. Mhm. Und dann gab es die Stelle, da hieß es, ja, wer sind Sie denn? Und ich wollte gerade ansetzen, so mein großer Satz, ich bin Wolfgang Amadeus Mozart. Und dann rief irgendwelche Kinder aus dem Publikum, das ist Marcel. Und genau, das war so ein Moment, an den erinnere ich mich richtig gut. Gibt es auch heute noch auf VHS-Kassette.
Verfolgt dich das, dass du Angst hast, dass du auf die Bühne gehst, im Gripstheater am Hansaplatz, und das ruft ein Kind, das ist Marcel!
Nein, weil ich hier relativ anonym lebe und nicht in dieser Grundschulblase bin. Nee, um Gottes Willen. Nee,
das gibt's noch auf VHS-Kassette.
Das
können wir
noch.
Uns in einem internen Weihnachtsfest mal anschauen.
Genau, aber ja, da, genau. Abends zu später Stunde.
Abends zu später Stunde. Genau. Ja, von mir gibt es eine wundervolle Aufnahme, wie ich in dem Musical Am Himmel geht ein Fenster auf, die Weihnachtsgeschichte als Musical, die Maria spiele.
Wow. Als Fünfjährige.
Naja, ich war vielleicht schon so 7, 8.
Okay.
7, 8, aber sehr klein. Also ich bin ja immer noch nicht sehr groß, aber ich war ein sehr, sehr kleines, zartes, zierliches Kind. Aber in monströsen Babybauch. In einer weißen Bluse von meiner Mutter. Habe so ein großes Handmikrofon, was so groß ist wie mein ganzer Oberkörper, in der Hand. Und singe, ich krieg ein Kind, ich krieg ein Kind. Wie schwierig jetzt die Umstände sind. Und es ist wirklich Comedy im Alltag. Es ist fantastisch. Und es gibt auch einen Satz, also ich glaube, deswegen bin ich so geworden, wie ich heute bin. Ich musste da sagen, wenn Männer Kinder kriegen würden, dann kämen sie nicht auf so eine blöde Idee.
Wow.
Und das habe ich im zarten Alter von 7, 8 vor einem tosenden Publikum in der Schulaula in meiner Grundschule gesagt. Ich glaube, das war der Beginn. Das war die Saat, die eingepflanzt wurde.
Wer hat die Texte geschrieben?
Ja, es war irgend so ein Musical-Fuzzi.
Ah, das waren wirklich...
Ja, es war ein richtiges, okay. Richtiges Stück.
Ja. Ah ja, okay.
Und da gibt es auch DVDs schon von. Nicht VHS, da gibt es DVDs. Ja, auf jeden Fall bist du dann nach München gezogen.
Genau.
Hast da deine Ausbildung gemacht an der Otto-Falkenberg-Schule. Mhm. Da habe ich auch mal vorgesprochen. Mhm. Ja, ja.
Ja, man hat so einige Schulen mal durch.
Ne? Ja, ja, das ist die Vorsprechzeit. Mhm. Und dann hast du da studiert und hast dann in Wiesbaden auch die Mai-Kommune gemacht. Mhm. War das in Wiesbaden? Ja. Mhm. Und da habe ich einen Zeitungsartikel gefunden, wo wir bei dem lustigen Thema Zeitungsartikel sind.
Um Gottes Willen.
Wo drin steht, dass du die Erfahrung, an die eigene Schmerzgrenze zu gehen und ohne Bühne zu agieren, als Gewinn siehst.
Ja, wow.
Das hast du gesagt anscheinend.
Mhm, und ich glaube, eine Woche später haben wir das Projekt abgebrochen, weil die Schmerzgrenze überschritten wurde.
Aber erzähl doch mal, was war denn das? Was hast du da gemacht?
Naja, also das war nach unserem Studium, kurz bevor wir einzeln unsere Engagements angetreten sind, haben wir ein Kollektiv gegründet, die Mai-Kommune. Studierende aus meiner Uni, aus... der August Everding in
die
München,
auch in München ist, ja.
Die auch in München ist, und der Ernst Busch, da hatten wir auch eine Kollegin. Und wir haben zusammen die Mai-Kommune gründen wollen und dachten, wir hätten einen Raum, in dem wir uns kreativ ausleben können, ohne Druck und allem, und einfach einen Monat lang zusammen Kunst machen können. So, das war unsere Hoffnung, und daraus wurde Zelten im Café. Also der Herr, der das ins Leben gerufen hat, der hat uns in seinem Café das machen lassen. Eigentlich hätten wir in einer Wohnung wohnen sollen. Diese Wohnung hat sich aber herausgestellt als Kaffeelager, in dem es geschimmelt hat. Uns wurden hier Feldbetten angeboten zum Schlafen. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, okay, nee, das in einem schimmeligen Raum und auf Feldbetten schlafen, das machen wir nicht. Wir schlafen doch dann lieber im Kaffeeraum, in dem es eine Bühne gab mit Fell bezogen. Also da war es relativ weich und mit Isomatte und Schlafsack war das eventuell besser auszuhalten. Aber das hat uns dann relativ schnell auch an unsere Grenzen gebracht. Zum einen, weil wir die meiste Zeit des Tages einfach von Menschen umgeben waren. Mhm. Morgens zu früher Zeit, lass es mal 6:30, 7:00, dann die Putzfrau auf der Matte stand. Dann eben die ersten Gäste kamen, die im Raum standen. Und ja, man gar nicht dazu kam, diesen Raum zu nutzen, um sich kreativ auszutoben, sondern man war permanent damit beschäftigt, sich und seiner Rolle zu hinterfragen und zu sagen, okay, bin ich jetzt gerade Performer oder bin ich gerade privat in diesem Raum? Mhm. Und ich erinnere mich da an einen Moment, wir haben eine 24-Stunden-Performance gemacht. Quizula, okay. Das war, glaube ich, noch zu meiner Hochzeit
in der Mai-Kommune.
Zur Zeit, auch als dieser Zeitungsartikel entstanden ist, da haben wir 24 Stunden lang eine Performance gemacht, in der es immer zwei AkteurInnen gab auf der Bühne. Es gab einen FragenstellerInnen und eine Person, die geantwortet hat. Und das haben wir 24 Stunden durchgezogen. Das ist eigentlich ein Skript, besteht nur aus Fragen. Und das war super. Also da haben wir Erfahrungen gemacht, die waren richtig toll. Wir kannten uns noch nicht lange, aber haben uns in dieser Zeit richtig gut kennengelernt, wie ich wenige Menschen in meinem Leben kennengelernt habe. Nach dieser Performance war ich eben völlig übermüdet und bin dann im Café eingeschlafen, in meinem Schlafsack. Und das war, glaube ich, ein Samstag. Und auf einmal war dieser Raum voller Menschen. Lass es mal 15 Uhr, Wiesbadener Fußgängerzone, die Menschen strömen ins Café, es war noch vor Corona. Und ich wurde wach und nehme diese Geräuschkulisse wahr und ich habe gemerkt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich lag in diesem Schlafsack und ich habe mich geschämt. Und ich war wirklich wie gelähmt. Also es war
nicht so schön.
Es war keine schöne Erfahrung. Ja. Und so fing dann irgendwie dieser Prozess an, dass man dieses Projekt total hinterfragt hat. Mhm. Also so wie ist so ein Projekt umsetzbar, wenn man aber nicht eine Privatsphäre hat, wenn man sich nicht immer wieder zurückziehen kann in die eigenen vier Wände und das Ganze reflektieren kann. Und da fing dann dieser Strudel an. Und irgendwann haben wir dann 4-5 Tage später haben wir das Ganze dann abgebrochen, weil wir an unsere Grenzen kamen.
Ja,
Das war die Mai-Kommune.
Das war die Mai-Kommune. Anderes Wort mit M. Milan.
Mailand.
Milano.
Milano.
Mhm. Du hast am Teatro alla Scala die Zauberflöte gespielt. Mhm. Wie bist du da dran gekommen? Was ist da passiert, tell me everything.
Ja, ich habe irgendwann eine Mail von meinem Schulleiter bekommen, der meinte, hier ist eine Mail eingegangen, es wird ein Vorsprechen in Mailand geben und wir würden dich gerne vorschlagen, dass du dahin fährst und dieses Casting wahrnimmst. Mhm. Mit mir waren zwei weitere Kommilitonen und dann sind wir mit meinem Auto über die Berge nach Mailand gefahren und hatten dann ein Vorsprechen bei Peter Stein. Und das war eine Harakiri-Aktion. Das war irgendwie, wir sind zu diesem Vorsprechen und es waren verschiedene Menschen von verschiedenen Unis und haben wir vorgesprochen. Dann wurden direkt nach dem Vorsprechen drei Leute ausgewählt und ich war nicht dabei. Es war ein anderer Kollege von mir. Und wir gehen raus und irgendwann kommt ganz panisch der Regieassistent auf mich zugerannt und meinte, auf Italienisch, ich habe kein Wort verstanden, aber es war so viel wie, ja, wir müssen jetzt Maße von dir nehmen und ich habe nicht viel verstanden, das war so halb Englisch, halb Italienisch und dann wurde ich vermessen und dann kam relativ, dann zügig danach die Information, dass einer der Auserwählten den Termin nicht wahrnehmen kann und dass ich nachgerückt bin innerhalb von 10 Minuten. Und dann war ich einer der Sklaven in der Zauberflöte. Und das haben wir dann schon gleich am nächsten Tag geprobt. Und dann sind wir wieder gefahren nach München. Und in dem folgenden Sommer haben wir dann 2 Monate in Mailand verbracht und haben an der Scala die Zauberflöte gespielt, die letztes Jahr nach Shanghai getourt ist.
Und da warst du auch dabei?
Da war ich auch dabei. Das war kurz vor dem Ausbruch des Coronavirus.
Das ist so verrückt.
Genau, waren wir in Shanghai. Und das war eine richtig tolle Erfahrung, weil wir an einer Oper gespielt haben, die gerade erst eröffnet wurde.
Mhm.
Und das Team einfach überhaupt nicht eingespielt war. Also man hatte überhaupt keine Ahnung von der Technik. Zudem haben die chinesischen MitarbeiterInnen, haben die italienischen MitarbeiterInnen nicht verstanden.
Und andersrum.
Und andersrum. Und es war eine Riesenschreierei. Und bis zur Generalprobe haben wir das Stück nicht einmal auf der Bühne dort geprobt. Wir haben das vorgeprobt in Mailand wieder 2 Wochen. Dann sind wir nach Shanghai und konnten die Bühne de facto nicht nutzen, weil wir kein Bühnenbild hatten, weil das Bühnenbild nicht durch den Zoll gekommen ist. Und ja, es hat wirklich nichts funktioniert. Die SängerInnen waren prima vorbereitet und bis zur Generalprobe stand nicht fest, können wir das überhaupt spielen oder können wir es nicht spielen. Und dann fand die Premiere am Ende statt und das war für mich ein richtig magischer Moment. Ich stand auf der Seitenbühne und ich habe DarstellerInnen auf der Bühne gesehen, die sich wirklich, die haben Leib und Seele rausgesungen mit so viel Gefühl und Leidenschaft, dass ich hatte nicht viel zu tun in dieser Produktion. Niemand kennt die Szene der Sklaven in der Zauberflöte. Und deswegen hatte ich wahnsinnig viel Zeit auf der Seitenbühne und habe da zugeschaut und hatte Tränen in den Augen, hatte Gänsehaut, weil ich so einen Moment selten erlebt habe.
Ja. Sehr schön.
Ja, genau.
Und dann bist du von Shanghai direkt zum Vorsprechen ans Grips-Theater geflogen, oder was?
Ja, ne, dann hatte ich eine Zwischenstation in Fürth, am Stadttheater Fürth angefangen zu proben. Rückkehr in die Wüste. Und während dieser Probenzeit habe ich dann eine Mail bekommen, es wird ein Schauspieler gesucht mit meinem Stimmfach am Grips-Theater. Und meine erste Reaktion war, ich habe überhaupt keine Zeit.
Ich habe keine Zeit, ich bin busy. Ich muss gerade proben, ich habe keine Zeit.
Nicht. Ich meine, das heißt, man muss ja so Sachen dann immer auch wieder am Theater anmelden. Ich hätte jetzt hier Sperrtermine und dann muss ich da hin.
Dann ist es ja nicht einfach, dann musst du dich in den Zug setzen, dann musst du da hinfahren, dann musst du dich vorbereiten dafür auch nochmal und so weiter.
Vorbereitung ist ein großes Thema. Ja. Also man muss hier für das Vorsprechen.
Und am Theater, das Vorsprechen ist nicht ohne.
Ist nicht ohne. Also man muss irgendwie 2 Stücke mitbringen, 2 Stücke vorbereiten, die sie vorgeben, ein Lied.
Was man selbst und noch ein Lied von hier und dann noch improvisieren und 2 Tage bereit sein.
Genau, also es ist einfach eine ganze Menge und deswegen war meine erste, und dann in der nächsten Woche soll man das alles abliefern und deswegen war meine erste Reaktion, kriege ich nicht hin, kann ich nicht, mache ich nicht. Und dann habe ich Gott sei Dank eine Nacht drüber geschlafen und dachte, ich bin blöd, wenn ich es nicht mache.
Genau.
Und hatte dann auch eine tolle Kollegin, die meinte, Marcel, du machst das auf jeden Fall und das ist ein super Theater und dann meinte ich, ja, du hast recht. Und dann bin ich hergefahren und habe mich einfach selbst vorbereitet. Der Regisseur hat lieberweise auch seine Hilfe angeboten damals und meinte, ja, ich kann auch über die Monologe drüber schauen. Und das war mir aber so unangenehm. Ich habe gesagt, nein, ist schon okay.
Geht doch, danke, ich hab das.
Deswegen habe ich mich selbst in der Garderobe eingesperrt und habe dann dort gesungen und irgendwie mir die Monologe zurechtgelegt. Und bin dann Gott sei Dank 2-mal nach Berlin gefahren und hatte das Vorsprechen und ja, darf jetzt Gott sei Dank hier arbeiten.
Ja, und deine erste Produktion war Bella, Boss und Bully.
Bella, Boss und Bully.
Und ihr habt 6 Monate geprobt.
Naja.
Ja, da reden wir in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr drüber. Aber das war deine erste und bis jetzt auch einzige Produktion.
Mhm. Genau, Bella, Boss und Bully. Es war eine traumhafte Produktion. Zum Einstieg, ich habe de facto nicht 6 Wochen geprobt. Unterm Strich war es ein bisschen weniger. Ich meine, die hatten die Vorbereitungszeit mit 6 Monaten, aber ich hatte eigentlich 7-8 Wochen Probenzeit auf der Bühne, also so.
Mhm.
Und dann war ja auch die Pause dazwischen. Aber das war ein schöner Einstieg, ja.
Ja.
Genau, Bella, Boss und Bully. Und ich habe die Rolle bekommen, des Boss, damals gespielt von Axel Prahl und das war irgendwie, das Theater hat dann ganz stolz so ein Video gepostet von Axel Prahl in der Rolle des Boss und ich dachte, ja super, also ja, die Hausnummer ist jetzt einfach mal riesen, also richtig hoch und ja, hab da aber probiert, das einfach wieder zu vergessen, was er da damals gespielt hat, um mein eigenes Ding draus zu machen.
Ja, genau. Ja, und mehr habe ich eigentlich über dich gar nicht gefunden im Internet, keine peinlichen Artikel oder sonst was.
Ja, die sind alle schon verschwunden.
Ja.
Es gab mal einen ganz peinlichen Artikel aus der Schulzeit. Da haben wir eine... Gott, sollten wir Kurzgeschichten schreiben auf Englisch, und dann wurde das veröffentlicht in der Zeitung und dann so ein kurzes Interview.
Oh wow.
Ja, wie ich damals so sagte, ich will unbedingt mal in Wien Schauspiel studieren.
Bäh.
weil ich von einem Menschen gehört habe, er studiert in Wien Schauspiel, und ich dachte, ja, man kann nur in Wien Schauspiel
natürlich
studieren.
Natürlich, ja. Also ne? finde ich es auch.
So, und
ich habe ja auch da studiert, deswegen kann ich. Nein. Nein, ich glaube, wir können noch ein bisschen darüber reden, bevor unsere Zeit jetzt auch gleich vorbei ist. Sollten wir vielleicht ein bisschen nochmal darüber reden, was wir jetzt uns mit diesem Podcast so vorstellen. Also du hattest die Idee und hast mich zum Glück mit ins Boot geholt.
Mhm.
Und wir haben mehrfach gebrainstormt und kamen dann eben, also vielleicht sollen wir den Titel mal kurz erklären, Frisches aus der Gripskantine.
Ja.
Wie gesagt, es gibt keine Kantine am Grips, was wir alle sehr bedauern. Aber wir bauen sie uns jetzt hier auf der Probebühne mit immer einem Gast, ganz Corona-konform. Dieser Gast darf sich immer etwas wünschen, eine Mahlzeit, ein Getränk oder einfach gute Laune, wenn sie nett sind. Und jeder Gast darf 4 Fragen stellen an uns, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir den Gast kennenlernen oder die Gästin, sondern auch andersrum. Sollte ein Austausch passieren, und wir sind semi-gut vorbereitet und quatschen halt so drauf los und hoffen natürlich, dass wir über das Vorlesen der Biografie und das Reden über Theater irgendwann in diesen Kantinenschnack kommen und so ein bisschen so kleine Geheimnisse und Insider-Infos über das Gripstheater und über diese Personen kennenlernen.
Genau, zum einen wir und zum anderen für euch Zuhörenden, dass es einen Einblick auch in Abteilungen gibt, die man so fürs Erste vielleicht nicht auf dem Schirm hat.
Das ist eigentlich ein KBB, Marcel.
Was ist ein KBB? Bis heute bin ich am Überlegen.
Was heißt eigentlich AMA?
Alles mit allem.
Ich glaube übrigens, das hat irgendjemand mal, das heißt wahrscheinlich irgendwas ganz anderes, irgendeine ganz krasse technische Bedeutung, irgendwie so.
Aber mit Ananas.
Amateur irgendwas. Und irgendwann hat jemand gefragt, so, was heißt denn jetzt AMA? Und dann ist er alles mit allem.
Ja.
Es kann doch nicht sein, dass das wirklich so Hauptprobe, Generalprobe, und einmal gibt es halt AMA.
Mhm.
Alles mit allem.
Ja.
Das ist vielleicht ein Mythos, den wir aufzudecken versuchen.
Genau.
Und andere Dinge. Man hört im Hintergrund wahrscheinlich die Straße und die S-Bahn, aber wir dachten uns so, das gehört zum Grips dazu. Wenn wir hier proben auf der Probebühne, hört man das auch immer. Das ist
Oder
in Vorstellungen.
Wenn in einem richtig wichtigen Moment auf der Bühne auf einmal die Kirchenglocken anfangen zu läuten.
Das kann gut sein. Das
Situation noch viel bedeutsamer, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Es hat 12 geschlagen.
Das kann viel. Könnte man auch mal einbauen. Naja, aber das ist so unsere Idee. Und wir planen einmal die Woche eine nette kleine Folge.
Genau.
Von uns beiden mit einem Gast, einer Gästin.
Richtig.
Und ich freue mich sehr darüber.
Ich freue mich auch sehr.
Das wird sehr lustig.
Helena, ich habe ein gutes Gefühl.
Ich auch. Wir haben jetzt, das können wir schon sagen, wir haben jetzt gerade eben die erste richtige Folge mit Gast aufgenommen, und ich fühle mich wohl.
Ich fühle mich auch richtig wohl. Ein bisschen wie, doch wie im eigenen Wohnzimmer.
Aber ich meine, wir haben auch beide schon sehr viel Zeit hier auf dieser Probebühne verbracht.
Ja.
Ich ein bisschen mehr als du. Aber man fühlt sich einfach hier sehr wohl mit den Vorhängen und sehr vielen Stühlen. Und eine Möglichkeit, ein bisschen das Theater kennenzulernen, auch wenn gerade nicht so viel Theater ist.
Mhm.
Und ja, ich würde sagen, hast du deinen Kuchen aufgegessen?
Nee, mein Kuchen zur Hälfte.
Ja, ich glaube,
da werde ich mir jetzt noch Zeit
mal auf den Weg machen.
Genau. Danke, Helena.
Danke,
schön,
Marcel.
Bis ganz bald.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Das war Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.